Wir wollen miteinander ein Wort bedenken aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24. Ich lese uns die Verse 32 bis 44. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Ihr Lieben, unser Herr Jesus Christus hat seine Zeitgenossen und speziell seine Jünger immer wieder geschockt, sowohl durch sein Verhalten als auch durch seine Worte. Gerade noch haben die Jünger über den prachtvollen Tempel gestaunt. Der ganze Stolz des jüdischen Volkes war. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Diese herrlichen, wunderschönen Gebäude. Und da sagt Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, seht ihr nicht das alles? Es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Wie manches Mal sind die Jünger durchgestrichen worden in ihren Empfindungen, in ihren Vorstellungen. Ganz besonders lesen wir das auch von Petrus, der es ja wirklich aufrichtig meinte, als er zu Jesus sagte: Wenn sie dich alle verlassen werden, ich werde dir treu bleiben. Und der es sicherlich gut meinte, als er zu Jesus sagte, nach dessen Leidensankündigung, das widerfahre dir nur nicht. Und der Herr Jesus muss ihn scharf zurechtweisen, er muss ihn durchstreichen. Und das hat Jesus immer wieder getan in seinem irdischen Dasein. Er hat die falschen Messias-Erwartungen des gesamten jüdischen Volkes vollkommen durchgestrichen. Und als sie nun mit ihm allein waren, da fragten sie ihn: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Es ist also die Frage nach dem Wann und die Frage nach den Vorzeichen des Kommens Jesu. Es ist eine Frage, die eigentlich typisch für uns ist. Und die Gemeinde, die ganze Kirchengeschichte hindurch, mehr oder weniger stark beschäftigt hat. Wann kommt der Herr Jesus Christus wieder? Wann neigt sich dieses Zeitalter dem Ende zu? Und welche sind die Vorzeichen seines Kommens? Wir wollen uns zunächst einmal der Frage nach dem Wann zuwenden. Es ist eine ernüchternde Antwort, die wir hier erhalten. Niemand weiß, wann der Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Von dem Tage aber, so sagt Jesus, und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, das bezieht sich natürlich auf sein irdisches Dasein. auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Das ist eine klare Antwort, die wir hier haben von der Schrift auf die Frage, wann der Herr wiederkommt. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nicht Tag und Stunde seines Erscheinens. Aber diese klare Antwort, die wir hier vor uns haben, hat manche in der Gemeinde Jesu nicht davon abhalten können, zu spekulieren und das Datum der Wiederkunft Jesu zu berechnen und vorauszusagen. Keine der diesbezüglichen Prophezeiungen sind eingetroffen. Wie könnte es anders sein? Es gibt ein ganzes Buch über falsche endzeitliche Prophezeiungen bestimmter Verkündiger und Werke. Das ist nicht gerade ein Ruhmesblatt für die Gemeinde Jesu. Allerdings scheint, dass solche Endzeitpropheten in ihrem Sendungsbewusstsein nicht besonders erschüttert haben. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass der Herr überraschend kommen wird, zu einer Zeit, in der wir nicht damit rechnen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Also überraschend. Das ist die Antwort auf die Frage, wann kommt der Herr Jesus Christus wieder? Also zu einer Stunde, die wir nicht kennen, in einem Augenblick, da wir gar nicht damit rechnen. Die zweite Frage der Jünger ist die Frage nach den Vorzeichen seines Kommens. Es gibt also Anzeichen für das Kommen des Herrn Jesus Christus, die sich durch die ganze Geschichte des jüdischen Volkes und der Gemeinde Jesu hindurchziehen. Jesus spricht zunächst von Verführung. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Das ist also ein ganz besonderes Merkmal der Zeit zwischen der Erhöhung Jesu und seiner Wiederkunft. Und besonders der letzten Zeit im engeren Sinne. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Verführung. Verführung auf religiösem Gebiet, Verführung auch auf politischem Gebiet. Es hat viele falsche Propheten gegeben in den vergangenen Jahrhunderten. Und es gibt sie auch heute. Sie werden von Menschen umjubelt und man erwartet von ihnen besondere Dinge. Sie sind für diese Welt immer wieder Heilsbringer gewesen. Also, Jesus warnt vor der Verführung durch falsche Propheten. Er spricht von Kriegen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Wir leben in der Advents- und Weihnachtszeit. Wir alle wissen um diese herrliche Botschaft, die die Engel damals auf den Feldern zu Bethlehem verkündigt haben. Friede auf Erden. Und wenn wir dann unsere Zeit und die vergangenen Jahrhunderte mit dieser Botschaft vergleichen, dann kommen wir einfach zu dem Ergebnis, dass dieser Friede noch nicht da ist. Im Gegenteil, die Offenbarung des Johannes sagt uns, dass der Friede von der Erde weggenommen ist. Besonders bezieht sich das auch auf das Volk Israel. Sie leben ja ständig mit Schreckensbotschaften, Krieg und Kriegsgeschrei. Aber das gilt insgesamt für diese ganze Welt. Erst wenn der Herr Jesus Christus wiederkommen wird, dann wird Friede sein auf dieser Erde. Jetzt ist Friede ausschließlich bei denen, die zu ihm gehören. Sie haben Frieden mit Gott. Und dieser Friede wirkt sich auch in ihrem alltäglichen Leben immer wieder aus. Also Kriege und Kriegsgeschrei. ein Erkennungsmerkmal des baldigen Kommens unseres Herrn Jesus Christus. Weiterhin spricht Jesus von Hungersnöten und Erdbeben. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Es gibt Verfolgungen, sowohl der Juden als auch der Gemeinde Jesu, die ganzen Jahrhunderte hindurch. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Jesus spricht weiterhin vom Abfall von Gott. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und wir haben hier einen Hinweis auf eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Ein anderes Merkmal dieser sogenannten letzten Zeit ist die weltweite Verkündigung des Evangeliums. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und anschließend weissagt der Herr Jesus noch speziell für Israel eine besondere Zeit der Not. Das könnt ihr nachlesen in Matthäus Kapitel 24 in den Versen 15 folgende. Das bezieht sich dann speziell auf das Volk Israel. Und das alles sind Anzeichen dafür, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Nun, wir dürfen allerdings das Wort nah nicht in unsere Zeitvorstellungen hineinpressen. Davon spricht Petrus in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 8, wenn er schreibt: Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Gott hat also eine ganz andere Zeitrechnung, eine ganz andere Vorstellung von Zeit, als wir sie haben. Gott steht außerhalb von Zeit und Raum und beurteilt die Dinge ganz anders, als wir sie beurteilen. Also müssen wir da eine gewisse Vorsicht walten lassen, wenn wir darüber reden, von welchen Zeiträumen denn nun eigentlich die Bibel spricht. Zum Ende hin jedoch werden sich die angekündigten Geschehnisse verstärken. Die genannten Ereignisse sind sichere Vorzeichen des Kommens Jesu in Macht und Herrlichkeit zur Vollendung seiner Gemeinde und zum Gericht über diese Welt. Und das veranschaulicht der Herr Jesus nun am Gleichnis vom Feigenbaum. An dem Feigenbaum, so sagt er, lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Im Frühjahr, bereits im Januar, steigt neuer Saft in den Feigenbaum, so dass er anfängt, Blätter zu treiben. Und dann weiß man, dass der Sommer nahe ist. Und genauso künden die von Jesus prophezeiten Ereignisse das Ende dieser Weltzeit an, also sein Kommen. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, nämlich all das, was wir gerade bereits gelesen haben, Verführung, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Verfolgungszeiten, Abfall von Gott, eine zunehmende Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit in dieser Welt und die weltweite Verkündigung des Evangeliums. Wenn ihr dies alles seht, dann wisst, so sagt Jesus, dass das Ende nahe ist, dass sein Kommen nahe ist. Nun, hinter dem Gleichnis vom Feigenbaum steckt noch ein verborgener Sinn. Der Feigenbaum, das wissen wir, ist ein Symbol für das Volk Israel. Und das Saftigwerden der Zweige und das Blättertreiben ist ein Hinweis auf die Rückkehr Israels in sein Land. Und da sind wir bei dem oft erwähnten Ereignis der Staatswerdung Israels im Jahre 1948. Und ein ganz entscheidendes Datum im Blick auf die endzeitliche Entwicklung ist das Jahr 1967, als Jerusalem wieder unter die Herrschaft Israels kam. Das ist ein Wunder Gottes gewesen. Das Volk Israel ist trotz der schrecklichen Verfolgungen, die es erleben musste, all die Jahrhunderte hindurch, im Mittelalter ganz besonders, trotz der Pogrome im Russland des 19. Jahrhunderts und trotz des Holocaust durch die Nazis, nicht untergegangen. Es existiert immer noch, wie der Herr Jesus hier sagt. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Und das ist ein Wunder Gottes. Ein Wunder Gottes, dass das jüdische Volk trotz all dieser schrecklichen Verfolgungen immer noch existiert. Dass es dieses Volk immer noch gibt. Und dass es jetzt wieder ansässig geworden ist in seinem Land, in Palästina. Und dass es sich all der Feindseligkeiten bisher erwehren konnte, das ist eine ganz besondere Gnade Gottes. Das ist Erfüllung der Verheißungen, der Weissagungen Gottes, dessen, was uns die Heilige Schrift prophezeit. Der bekannte christusgläubige Augenarzt Jung Stilling, der ja hier in Wuppertal ungefähr 6 Jahre auch gelebt hat, aus dem 18. Jahrhundert, sagte aufgrund der biblischen Weissagungen die Entstehung eines Staates Israel voraus. Gott steht zu seinem Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ist das nicht wunderbar? Wir können uns auf das Wort Gottes felsenfest verlassen. Es ist kein Menschenwort, sondern es ist Gottes Wort. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Er steht zu seinem Wort. Und Menschen, die sich in der Vergangenheit auf dieses Wort gestützt haben, sind nie zu Schanden geworden. Sie haben immer wieder erleben dürfen, Gott steht zu seinen Verheißungen, Gott steht zu seinem Wort. Er ist darin absolut zuverlässig. Also wer sich auf das Wort der Heiligen Schrift stützt, ist immer gut beraten. Das gilt ganz besonders auch für unsere Zeit. Jung Stilling schrieb damals, er lebte übrigens 1740 bis 1817, in einem Buch Folgendes. Es wird einmal eine Zeit kommen, wo einer etwa in einem Winkel oder in einer alten Büchersammlung ein verlegtes, längst vergessenes Buch von 4 Bänden finden und den Titel »Das Heimweh« von Heinrich Stilling lesen wird. Und wenn er dann im Durchblättern auf diese Stelle kommt, so wird er stutzen und sagen, es gab doch auch damals Leute, die in jenen dunklen, trüben und verworrenen Zeiten in die Zukunft sahen und ein und anderes ahnen konnten. Ja, ja, lieber Urenkel, wer du auch sein magst, wir haben ein festes, prophetisches Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einen dunklen Ort. Aus dieser Quelle schöpfe ich auch nun eine Antwort, die diejenigen angeht, denen die altmodische Bibel, das Alte Testament mit eingeschlossen, noch so notwendig ist wie das tägliche Brot. Gott hat durch seine Knechte, die Propheten der alten Zeit, verkündigt, dass das Volk Israel in alle 4 Winde zerstreut werden sollte. Wer kann leugnen, dass es geschehen sei? Dieses Volk Israel besteht noch in aller seiner Kraft und nach seinem ganzen Volkscharakter. Eben durch die nämlichen Propheten hat er auch verkündigt, dass dieses Volk wieder aus allen 4 Winden gesammelt und zur letzten Zeit wieder in das Land gebracht werden soll, das er ihren Stammvätern und ihren Nachkommen auf ewig zu besitzen verheißen hat. Das Land Palästina, jetzt horchen wir auf, so schreibt er, wird also dereinst und vielleicht bald in christliche Hände kommen und dann dem jüdischen Volk wieder eingeräumt werden. In diesem Zusammenhang schrieb Jung Stilling dann in großer Gewissheit den Satz nieder, wer lachen oder spotten mag, der lache und spotte. Es muss sich das Wort Gottes immer wieder gefallen lassen. Der lache und spotte. Die Zeit wird mich rechtfertigen. Und dazu schrieb dann später Fritz Hubner in seinem Wort, in seinem Buch: Nein, lieber Jungstilling, wir lachen und spotten deiner nicht. Die Zeit hat dich gerechtfertigt und du hast wohlgetan, auf das feste prophetische Wort zu achten. Und wir tun wohl daran, es dir nachzumachen. Wir Heutigen brauchen es nicht mehr zu glauben, wie du es vor 150 Jahren noch hast glauben müssen. Wir schauen die Erfüllung. In dem Maße, wie Israel wieder in den Blickpunkt der Heilsgeschichte rückt, es ist ja eine Zeit lang zurückgestellt worden zugunsten der Nationen, zugunsten der Heiden, geht es unter den Nationen geistlich und moralisch bergab. Und das beobachten wir gerade auch in unserer Zeit. Die Nationen reifen aus zum Gericht Gottes. Israel wird mehr und mehr messiasreif und die Nationen werden mehr und mehr gerichtsreif. Gott ist auch darin gerecht. Wenn er einmal das Gericht vollziehen wird, auch speziell an unserem Volk und darüber hinaus in dieser Welt, dann wird jeder sagen müssen, Gott ist gerecht in dem, was er tut. Gott lässt das Böse ausreifen zum Gericht hin. Und das bedeutet, dass in unserer Zeit die bereits erwähnten, von Jesus geweissagten Ereignisse eine Verdichtung und eine Verstärkung erfahren. Also das, was im Grunde genommen für die ganzen vergangenen Jahrhunderte gilt, das gilt speziell für die letzte Zeit im engeren Sinne, nachdem Israel von Gott her wieder in seinem Land versammelt worden ist. Also es wird sich alles verdichten und verstärken. Es wird zunehmen. Krieg und Kriegsgeschrei werden zunehmen. Die Erdbeben haben zugenommen. Hungersnöte haben in schrecklicher, grauenhafter Weise zugenommen. Verführung nimmt zu. Und auf der anderen Seite wird das Evangelium tatsächlich mehr und mehr unter allen Völkern verkündigt, sogar in islamischen Staaten. Trotz der erschütternden Ereignisse in unserer Zeit leben die Menschen jedoch weiter, ohne in diesen Geschehnissen einen ernsten Fingerzeig Gottes zu sehen. Wie sagt der Engländer, life goes on, das Leben geht weiter. Und das ist die andere Seite, von der der Herr Jesus Christus hier spricht. Auf der einen Seite weissagt er schreckliche Ereignisse und auf der anderen Seite spricht er hier davon, dass Menschen so weiterleben, als wäre überhaupt nichts passiert, als wäre überhaupt nichts geschehen. Sie widmen sich den alltäglichen Geschäften. Sie tun das, was sie immer getan haben. Das Leben geht halt weiter, ohne dass sie innehalten, einmal stehen bleiben und sich fragen, was hat Gott dieser Welt und mir ganz persönlich mit all diesen Geschehnissen zu sagen. Und diesen Geist finden wir selbst in der Gemeinde Jesu. Ich habe neulich schon darauf hingewiesen, dass auch in der Gemeinde Jesu eine Gleichgültigkeit ist gegenüber dem Handeln Gottes. Da passieren im Leben eines Menschen Dinge, von denen man sagen muss, jetzt müsste es doch eigentlich kapieren, dass Gott ihm etwas damit zu sagen hat. Aber man registriert es nicht oder kaum. Man geht darüber hinweg und macht weiter, als wäre nichts passiert. Jesus sagt, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. 120 Jahre lang hat Noah den Zeitgenossen damals gepredigt, das Gericht Gottes angekündigt, die Sintflut angekündigt, sowohl durch den Bau der Arche als auch durch das Wort, das er verkündigt hat. Es gab keine Entschuldigung für seine Zeitgenossen. Aber sie achteten nicht darauf. Es war ihnen lächerlich. Genau wie den Schwiegersöhnen Lots. Es war ihnen lächerlich, als Lot zu ihnen kam und ihnen sagte, es wird das Gericht Gottes über Sodom und Gomorra hereinbrechen. Es wird kommen mit Sicherheit. Rettet euch. Flieht. Es war ihnen lächerlich. Genau das ist es, was wir in unserer Zeit haben. Entweder ist es den Leuten lächerlich oder aber sie stehen dem Ganzen völlig gleichgültig gegenüber. Völlig gleichgültig und unberührt. Sie achteten es nicht. Das, was sie taten, wenn man einmal von Auswüchsen absieht, die es mit Sicherheit gegeben hat, war eigentlich ganz normal. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. Alles ganz normale, nicht verwerfliche Dinge. Aber sie achteten nicht auf den lebendigen Gott, der mit ihnen reden wollte. Das ist also ein Vorzeichen der nahe bevorstehenden Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Niemand achtete auf die Predigt Noahs, bis es zu spät war. Und dann schloss Gott hinter Noah und seiner Familie zu. Da war die Gnadenzeit vorbei. Ihr Lieben, lasst uns das bedenken. Gott ist enorm langmütig. Und seine Gnade ist so groß, so weit der Himmel reicht. Aber es gibt einen zu spät. Es gibt einen Augenblick, da schließt Gott zu. Da gibt es kein Wenn und Aber mehr. Da gibt es keinen Eingang mehr in die Arche, sprich in die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, wofür ja die Arche ein Bild ist. Da schließt der Herr zu, da ist die Gnadenzeit vorbei. Da gibt es keine Möglichkeit mehr zur Buße und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus zu kommen. Es ist eine Folge davon, dass der Mensch das Wort Gottes nicht achtet. Genau das beobachten wir in unserer Zeit. Eine enorme Unbußfertigkeit bis hinein in die Reihen der Gemeinde Jesu. Eine Missachtung des Wortes Gottes. Und wenn dann der Herr kommen wird, überraschend kommen wird, dann kommt die große Scheidung, von der er selbst hier spricht. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben, dem Gericht Gottes preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Bilder hier eingehen, aber eins ist ja klar. Es liegt nicht an der Tätigkeit der Menschen. Zwei werden auf dem Felde sein. Sie werden dieselbe Arbeit verrichten. Zwei Frauen hier werden mahlen mit der Mühle. Sie tun dieselbe Arbeit. Der eine wird angenommen, die eine wird angenommen, der andere beziehungsweise die andere wird verworfen, wird dem Gericht Gottes preisgegeben werden. Woran liegt es denn nun? Was macht denn den Unterschied zwischen diesen beiden Zeiten? Nun, die Beziehung zum Herrn Jesus Christus, nichts anderes. Auch nicht, dass der eine von Natur aus besser ist als der andere. Wir sind nicht besser als die Menschen in der Welt, die nicht an Jesus glauben und Gottes Wort verachten. Wir sind von Natur aus nicht besser. Was den Unterschied macht, ist die Gnade Jesu, nichts anderes in unserem Leben. Aber die einen haben diese Gnade im Glauben ergriffen, sein Werk des Heiligen Geistes. Und die anderen haben gesagt, nein, wir wollen diese Gnade nicht. Wir wollen keine Vergebung. Wir wollen so weiterleben wie bisher. Wir wollen das nicht. Das macht den Unterschied. Die einen sind begnadigt worden, die anderen wollten die Gnade Gottes in Christus, sein wunderbares Erlösungswerk, nicht haben. Das macht den Unterschied. Da kommt die große Scheidung und sie kommt mit absoluter Sicherheit. Mit absoluter Sicherheit. Der Prophet Maleachi weist darauf hin, dass diese Zeit kommen wird, dass wir erfahren werden, dass doch ein Unterschied ist zwischen denen, die sich an Christus hängen und seine Gnade hängen und sich freuen über die Vergebung ihrer Sünden und denen, die nichts damit zu tun haben wollen. Es kommt der Tag, an dem das offenbar sein wird vor aller Welt, dass ein entscheidender Unterschied besteht. Also nicht im Tun, nicht in der Herkunft, nicht in einer Begabung ist diese Scheidung begründet, sondern einzig und allein in der Stellung zum Herrn Jesus Christus. Dann aber, wenn der Herr kommen wird, wird für die einen die Herrlichkeit da sein, auf die sie lange gewartet haben, für die anderen aber ein schreckliches Gericht. Und darum mahnt der Herr Jesus mit ganzem Ernst, alle Zeit auf sein Kommen vorbereitet zu sein. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Der Hausvater weiß nicht, um welche Stunde der Dieb kommt. Und wir wissen nicht, wann unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Obwohl sich gerade in unserer Zeit die Zeichen der Zeit verdichten und verstärken. Dennoch, Tag und Stunde, und das bezieht sich auch auf das Jahr und auf den Monat, kennt niemand von uns. Jesus wird überraschend kommen, sowohl für die Welt als auch für seine Gemeinde. Nur seine Gemeinde wird vorbereitet sein auf sein Kommen. Das ist der entscheidende Unterschied. Die einen findet er vorbereitet und die anderen unvorbereitet. Die Frage ist, wie würde er dich antreffen? Wenn der Herr Jesus Christus heute wieder käme, wärst du vorbereitet auf sein Kommen? Wie würde er dich antreffen? Bist du bereit? Bist du eingekleidet in die Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus? Ist das Fundament für dich? Für die Ewigkeit, für diese Zeit und für die Ewigkeit, Christi Blut und Gerechtigkeit? Ist es das? Oder verlässt du dich auf irgendetwas anderes? Freust du dich auf das Kommen des Herrn? Pflegst du jetzt schon innige Gemeinschaft mit ihm in seinem Wort und im Gebet? Ist das deine Freude, wenn du deine Bibel aufschlägst und Gott mit dir redet durch sein Wort? Ist das deine Freude? Hast du Gebetsumgang mit dem Herrn Jesus Christus? Nun, noch ist es Zeit, mit Gott in Ordnung zu kommen. Adventszeit, in der wir ja jetzt leben, dem Kirchenjahr entsprechend, bedeutet, dass wir uns vorbereiten auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Amen.